Martin Keller war 72 Jahre alt, doch jeder seiner Schritte ließ ihn älter erscheinen. Wenn er morgens durch den Flur seines Hauses schlurfte, klangen seine Bewegungen nach einem Körper, der längst nicht mehr mit der Zeit mithalten wollte. Die Beine schmerzten, die Wirbelsäule fühlte sich steif an und sein Magen knurrte nach Dingen, die er seit Jahren nicht mehr essen durfte. Diabetes, Gelenkbeschwerden und das langsame Versagen seines Körpers hatten ihn zu einem Schatten seiner selbst gemacht. Doch an diesem Morgen war etwas anders. Martin erwachte ungewöhnlich klar im Kopf. Der Nebel, der ihn sonst nach dem Aufstehen einhüllte, war verschwunden. Kein Schwindel, keine Krämpfe in den Beinen, kein taubes Kribbeln in den Fingern. Er griff nach seinem Blutzuckermessgerät auf dem Nachttisch. Der Wert, den das kleine Display anzeigte, ließ ihn erstarren. 92. Normal. Ein Wert, den er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Er blinzelte, als ob sich die Anzeige gleich ändern könnte. Doch sie blieb. Vorsichtig stand er auf. Er wartete den üblichen Schwindel, den er jedes Mal spürte, wenn er zu schnell aus dem Bett aufsprang. Aber er blieb aus. Seine Knie knirschten nicht, kein Schmerz schoss durch seine Gelenke. Martin atmete tief durch und verharrte einen Moment. Ein Gefühl, das er kaum noch kannte, kroch durch ihn. Hoffnung. Unten in der Küche setzte er Kaffee auf. Während das vertraute Brummen der Maschine den Raum erfüllte, musterte er seinen Medikamentenorganizer. Die Fächer waren mit Tabletten und Kapseln gefüllt, ein bunter Mix gegen Zuckerwerte, Schmerzen, Blutdruck. Doch das Fach für den Donnerstag war leer. Dort hatte er vor 5 Tagen die erste Kapsel der neuen Studie entnommen. Regenita 3 nannten die Ärzte das Präparat. Ein Name, der eher an ein Anti-Aging-Werbemittel aus dem Supermarkt erinnerte, als an ein ernstzunehmendes Medikament. Aber die Ärzte am Brookridge-Forschungszentrum hatten ihn überzeugt. Es handele sich um hochmoderne Biotechnologie, hieß es, eine Therapie, die gezielt Zellen ansprechen könne, um die Insulinproduktion wiederherzustellen und beschädigtes Gewebe zu reparieren. Martin hatte anfangs gezögert. Als man ihm erklärte, dass Gene dabei umprogrammiert werden, war er kurz davor, das Büro zu verlassen. Doch Schwester Anna Vogt, die ihn betreut hatte, sprach leise und eindringlich. »Das könnte alles verändern, Herr Keller. Vielleicht müssen Sie irgendwann gar nicht mehr spritzen.« Diese Worte hatten ihn mehr bewegt, als er zugeben wollte. Seit fast 2 Jahrzehnten war das tägliche Spritzen ein Gefängnis, das seinen Alltag bestimmte. Also unterschrieb er, schluckte die Kapsel und wartete. Nun, 5 Tage später, spürte er die ersten Resultate. An diesem Morgen machte er sich Rührei mit echtem Käse und sogar 2 Scheiben Toast mit Butter. Normalerweise hätte ihn allein der Gedanke daran in Panik versetzt, doch er fühlte keinen Grund zur Sorge. Mit jedem Bissen schien sich etwas in ihm zu regenerieren. Er hatte vergessen, den Blutzucker nach dem Essen erneut zu messen, aber das Gefühl von Schwäche blieb aus. Am Abend setzte er sich an den Küchentisch mit einem Notizbuch, das er für die Studie führen sollte. Er sollte seine körperlichen und geistigen Empfindungen dokumentieren. Erwartet hatte er, über Kopfschmerzen oder Durchfall zu schreiben. Stattdessen notierte er: Tag 5, Donnerstag. Erwachte klar, keine Schmerzen in den Gelenken, Blutzucker im Normalbereich, fühlte mich stark genug, um einen langen Spaziergang zu machen. Frühstück mit Toast und Butter, keine Probleme, kein Nachmittagsschlaf nötig. Er hielt inne, tippte mit dem Stift gegen das Papier. Das mit dem Spaziergang war eine Übertreibung, denn tatsächlich war er keinen Kilometer gegangen, aber es fühlte sich möglich an. Und das allein war schon ein kleines Wunder. Als er zur Uhr auf der Mikrowelle blickte, zeigte sie kurz nach 21 Uhr. Kein Mittagsschlaf, kein unkontrolliertes Dösen, das war ihm seit Jahren nicht gelungen. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte er den ganzen Tag erlebt, ohne ihn verschlafen zu haben. Am Sonntag bemerkte er, dass sein Rücken im Spiegel aufrechter wirkte. Seine Haut schien glatter, weniger fahl. Die Leberflecken auf seiner Brust waren blasser, manche verschwunden. Vorsichtig strich er mit den Fingern darüber. Kein raues Gefühl, keine Schuppen, nur glatte Haut. Selbst sein Haar wirkte kräftiger. Kein schütteres Grau, sondern aschbraun, wie vor Jahrzehnten. Er starrte sein Spiegelbild an, lächelte ungläubig und schüttelte den Kopf. »Du alter Narr«, murmelte er, »du bist nicht Benjamin Button.« Trotzdem machte er ein Foto mit seinem Handy. Nur für sich. Als Beweis. Am nächsten Tag nahm er wieder eins, im gleichen Licht, mit gleichem Winkel. Der Unterschied war unverkennbar. Er schrieb darüber nichts in das Studienbuch. Er wusste, dass alles, was er dokumentierte, sofort an die Forscher ging. Und er wollte nicht mehr preisgeben, als unbedingt nötig war. Als er ins Bett ging, lag er lange wach. Da war kein Zweifel mehr. Regenita wirkte, und zwar nicht nur auf seinen Blutzucker. Es geschah etwas anderes. Etwas, das jenseits des Versprochenen lag. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte Martin das Gefühl, die Zeit könnte für ihn noch einmal zurückgedreht worden sein. Die folgenden Tage vergingen wie in einem Traum. Martin Keller erwachte jeden Morgen mit einer Leichtigkeit, die ihn selbst erschreckte. Jahrzehntelang hatte er sich aus dem Bett kämpfen müssen, begleitet von stechenden Schmerzen in den Gelenken und einer bleiernen Müdigkeit, die sich wie eine Decke über ihn legte. Doch nun öffnete er die Augen, setzte sich aufrecht hin und spürte nichts außer einer eigentümlichen Frische. Am 12. Tag nach Beginn der Studie stand er im Badezimmer, das T-Shirt ausgezogen, und betrachtete sich lange im Spiegel. Was er sah, passte nicht zu den Erinnerungen, die er an seinen eigenen Körper hatte. Seine Haut wirkte straffer, die tiefen Falten auf seiner Stirn hatten sich geglättet und die Leberflecken, die ihn seit Jahren begleiteten, waren fast verschwunden. Er beugte sich näher an das Glas, strich über die Haut seiner Wangen und staunte über deren Festigkeit. Selbst seine Augen wirkten klarer, weniger trüb, fast jugendlich. Er machte erneut Fotos mit dem Handy, legte sie in einem privaten Ordner ab und beschriftete sie nach Datum. Tag 12, ungefähr 58 Jahre alt, murmelte er leise, als er die Aufnahme betrachtete. Er lachte kurz auf, doch das Lachen erstickte schnell in seiner Kehle. Es fühlte sich seltsam an, diese Worte auszusprechen, als wäre er tatsächlich wieder jünger geworden. Am 14. Tag blickte ihn im Spiegel ein Mann an, der kaum älter als 50 aussah. Die eingefallenen Wangen hatten sich gefüllt, sein Kiefer war klarer gezeichnet und die Haare an den Schläfen wirkten dichter. Er strich ungläubig darüber. Vor wenigen Wochen noch hatte er die letzten grauen Strähnen mit Scham betrachtet, nun war ein kräftiges Braun zurückgekehrt. »Das kann nicht sein«, murmelte er. Das darf nicht sein. Doch er wusste, dass es real war. Im Supermarkt spürte er die verwirrten Blicke der Kassiererin, die ihn fragte, ob er neu in der Stadt sei. Ein anderes Mal wurde er beim Kauf einer Flasche Bier nach seinem Ausweis gefragt. Martin grinste in diesem Moment, als hätte man ihm ein Kompliment gemacht. Doch als er später seinen Führerschein betrachtete, erschrak er. Das Gesicht auf dem Foto zeigte einen alten Mann mit schlaffer Haut und glasigem Blick. Jemand, den es in dieser Form gar nicht mehr zu geben schien. Seine Notizen im Studienbuch wurden zunehmend nüchtern und klinisch. Tag 15, Mittwoch. Physiologische Veränderungen schreiten rapide fort, keine Nebenwirkungen. Energielevel konstant hoch. Appetit normal. Schlafqualität hervorragend. Muskulatur verbessert, Rückenschmerzen verschwunden, Haut elastisch und farbiger, Sehkraft deutlich gesteigert, Lesebrille nicht mehr nötig. Er hielt kurz inne, als er diese Worte schrieb. Das war nicht mehr nur Heilung. Es war, als würde er von innen heraus neu zusammengesetzt. Doch er verschwieg einiges. Er schrieb nichts über den veränderten Klang seiner Stimme, die weicher und jünger klang. Er erwähnte auch nicht die seltsame Fremdheit, die er beim Rasieren verspürte, als ob seine Hände nicht mehr ganz zu ihm gehörten. Am 17. Tag nahm er keine Notizen mehr mit der Hand auf, sondern begann, Sprachaufnahmen zu machen. »Dies ist Martin Keller«, sprach er mit ruhiger Stimme in das Aufnahmegerät. »Tag 17. Größe 1,75 Meter. Gewicht 75 Kilogramm. Meine Haare sind braun. Ich habe sie nicht gefärbt. Meine Stimme klingt jünger, fremd. Ich erkenne sie nicht wieder. Ich erinnere mich an meine Hochzeit, an den Tod meiner Frau, an Daniel als Kleinkind. Ich erinnere mich auch an mich selbst als Kind. Ich bin nicht verrückt, wenn jemand diese Aufnahme findet. Ich bin real.« Er speicherte die Datei, legte sie auf einem USB-Stick ab und sicherte sie zusätzlich auf einem privaten Server. Der Gedanke, dass er vielleicht irgendwann nicht mehr dazu in der Lage sein würde, machte ihn nervös. Am 19. Tag rief Dr. Lena Vogler zurück, die Koordinatorin der Studie. Sie klang verunsichert. »Herr Keller, wir haben von einigen unerwarteten Nebeneffekten gehört. Können Sie mir schildern, was bei Ihnen vorgeht?« »Ich werde jünger«, sagte Martin, ohne Umschweife. Eine Pause entstand am anderen Ende der Leitung. »Nun, lassen Sie uns nicht vorschnell Schlüsse ziehen. Es könnte sich auch um eine subjektive Wahrnehmung handeln.« »Subjektiv«, unterbrach Martin sie scharf. »Ich sehe aus wie 35. Ich habe volles Haar, meine Haut ist glatt und gestern musste ich beim Kauf von Wein meinen Ausweis vorzeigen. Nennen Sie mir das subjektiv?« Wieder Schweigen. Schließlich sagte sie vorsichtig, »Ihre Ergebnisse sind außergewöhnlich. Wir dokumentieren alles, aber der genaue Mechanismus ist noch unklar. Bitte fahren Sie fort mit der Einnahme. Wir müssen die Wirkung verstehen.« »Dann sagen Sie mir, wie ich es stoppen kann.« »Das weiß ich nicht, Herr Keller.« Als das Gespräch endete, starrte Martin lange auf sein Handy. Zum ersten Mal kroch etwas anderes als Hoffnung in ihn hinein. Angst. Am 21. Tag zog er seine alte College-Jacke aus dem Schrank. Sie passte. Nicht nur passte, sie saß perfekt. Im Spiegel stand ein Mann, der aussah wie Anfang 30. Seine Haut war glatt, sein Kiefer markant, seine Schultern gerade. Doch als er sich im Spiegel ansah, war da auch etwas Unheimliches. Es war, als ob ein Fremder zurückkehrte, ein längst Vergessener, den er nicht mehr kannte. Und in seinem Tagebuch notierte er an diesem Abend mit Druckbuchstaben, als fürchte er, die Handschrift bald nicht mehr kontrollieren zu können. »Ich laufe rückwärts. Ich weiß nicht, wohin das führt, aber ich kann es nicht aufhalten.« Es war Montagmorgen, als Martins Telefon auf dem Küchentisch vibrierte. Er sah den Namen auf dem Display. Daniel Keller. Ein kurzer Moment der Unsicherheit überkam ihn. Vater und Sohn hatten in den letzten Jahren nicht viel miteinander gesprochen. Seit dem Tod von Martins Frau, Daniels Mutter, war ihre Beziehung angespannt, fast brüchig. Doch heute zögerte Martin nicht, er nahm den Anruf entgegen. »Hallo Daniel«, sagte er mit erstaunlich fester Stimme. »Hallo Papa«, antwortete sein Sohn. Seine Stimme klang vorsichtig. »Ich habe gehört, du nimmst an einer Studie teil. Schwester Anna hat mich informiert. Geht es dir gut?« Martin sah auf seine Hände hinunter. Sie waren glatt, die Venen traten nicht mehr hervor, die Haut war straff wie vor Jahrzehnten. »Es geht mir gut, sehr gut sogar. Ich schlafe besser, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich fühle mich anders.« Eine Pause entstand, in der nur das Summen der Leitung zu hören war. Dann sagte Daniel langsam, »Anders, wie meinst du das? Besser im Sinne von stabiler Blutzuckerwerte oder besser im Sinne von...« »Im Sinne von allem«, unterbrach ihn Martin. »Meine Werte sind normal, ich bewege mich ohne Mühe. Es funktioniert.« »Ich bin froh, das zu hören«, erwiderte Daniel, doch seine Stimme klang nicht erleichtert, sondern misstrauisch. »Vielleicht sollte ich dich am Wochenende besuchen. Samstag? dann sehe ich selbst, wie es dir geht. Natürlich, sagte Martin schnell. Komm vorbei. Ich freue mich. Als er auflegte, legte sich ein merkwürdiges Kribbeln in seinen Magen. Er fragte sich, was sein Sohn wohl denken würde, wenn er ihn sah. Samstagmittag kam Daniel. Er parkte vor dem alten Einfamilienhaus und trat ein, ohne zu klopfen. Als er seinen Vater im Wohnzimmer erblickte, blieb er wie angewurzelt stehen. »Mein Gott, Papa«, sagte er tonlos. Martin trug ein Hemd, das er seit der Beerdigung seiner Frau nicht mehr angezogen hatte. Es passte ihm wieder. Nein, es stand ihm sogar besser als früher. Sein Gesicht war glatt, die Haut straff, das Haar dichter und braun. Er wirkte wie ein Mann Anfang 40. Daniel blinzelte, seine Stirn legte sich in Falten. »Du siehst aus, als wärst du um 20 Jahre gealtert. Nein, verjüngt. Das ist nicht normal.« Martin lächelte schwach. »Es ist das Medikament. Regenita. Es repariert nicht nur die Bauchspeicheldrüse, es scheint mehr zu tun.« »Mehr?« wiederholte Daniel ungläubig. »Papa, das sieht aus, als hättest du dich einer Schönheitsoperation unterzogen. Hast du gewusst, dass so etwas passieren könnte?« »Sie sagten, manche Patienten reagieren stark. Ich dachte, ich habe einfach Glück.« Daniel trat näher, betrachtete ihn prüfend. »Glück? Du siehst aus wie ein anderer Mensch. Und du bist dir sicher, dass es keine Nebenwirkungen gibt?« Martin wich seinem Blick aus. »Keine, die ich spüre. Ich habe mehr Energie, meine Gelenke schmerzen nicht mehr, mein Kopf ist klar.« »Das geht zu schnell«, murmelte Daniel. »Zu schnell, um sicher zu sein.« Die beiden setzten sich an den Tisch. Sie aßen zusammen ein einfaches Mittagessen. Brot, Käse, ein wenig Suppe. Zum ersten Mal seit Jahren redeten sie über alltägliche Dinge. Über Daniels Arbeit, über das Wetter, über längst vergangene Urlaube. Doch über allem hing eine unsichtbare Schwere. Als Daniel schließlich aufstand, musterte er seinen Vater noch einmal lange. »Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder Sorgen machen soll. Du wirkst gesund, ja. Aber es fühlt sich falsch an. Wie etwas, das nicht so bleiben kann.« Martin schwieg. Er begleitete seinen Sohn zur Tür und als dieser in sein Auto stieg und davonfuhr, blieb er lange am Fenster stehen. In Daniels Blick hatte er mehr gesehen, als Worte ausdrücken konnten. Bewunderung? Ja, aber auch Angst. In dieser Nacht saß Martin lange wach und schrieb in sein Tagebuch. Die Buchstaben wirkten ungewohnt schwungvoll, als hätte seine Hand wieder die Kraft eines jüngeren Mannes. Tag 10. Körperlich stabil, keine Beschwerden. Daniel hat mich besucht. Er hat die Veränderungen bemerkt. Ich weiß nicht, ob er stolz ist oder entsetzt. Vielleicht beides. Er legte den Stift weg, starrte auf die dunkle Scheibe des Fensters und sah darin sein eigenes Spiegelbild. Das Gesicht eines Mannes, der längst nicht mehr derjenige war, der er vor einem Monat noch gewesen war. Etwas in ihm flüsterte, dass dies nicht das Ende, sondern erst der Anfang war. Ein kalter Schauer kroch ihm den Rücken hinab, während die Uhr im Wohnzimmer jede Minute hörbar tickte. Es war, als zähle sie die Zeit rückwärts. Die Tage nach Daniels Besuch waren für Martin Keller von einer unruhigen Erwartung erfüllt. Es war nicht mehr nur das Ausbleiben seiner Beschwerden, das ihn erstaunte, sondern die Geschwindigkeit, mit der sein Körper sich verwandelte. Jeden Morgen trat er vor den Spiegel im Badezimmer und suchte nach Veränderungen. Und er fand sie. Immer. Am 23. Tag nach Beginn der Studie stand er dort und starrte auf ein Gesicht, das er fast vergessen hatte. Seine Haut war glatt und ebenmäßig. Die tiefen Falten auf Stirn und Wangen waren verschwunden. Die Schwellungen an den Augenlidern, die ihn jahrelang müde hatten aussehen lassen, waren weg. Stattdessen blickten ihm klare, braune Augen entgegen, voller Energie. Er strich sich durchs Haar und erstarrte. Es war dicht, kräftig und vollständig braun. Kein Grau, kein dünnes Geflecht mehr. Unmöglich, flüsterte er, während sein Spiegelbild ihn spöttisch ansah, als sei es ein Fremder. Er griff nach seinem Handy, hielt es hoch und machte ein Foto. Dann noch eines, aus einem anderen Winkel. Er legte die Aufnahmen in einen privaten Ordner, beschriftet nach Datum. Tag 23. Sehe aus wie 35, murmelte er und schüttelte den Kopf. Der Gedanke allein war absurd, doch das Bild bewies es. Die Veränderungen beschränkten sich nicht nur auf sein Äußeres, er fühlte die Kraft in seinen Muskeln zurückkehren, die Leichtigkeit in den Gelenken, die Schärfe in seinem Gehör und seinen Augen. Kleine Dinge, die ihm zuvor mühsam erschienen waren, geschahen nun selbstverständlich. Die Treppe im Haus, die er sonst langsam und vorsichtig genommen hatte, lief er nun in einem Zug hinauf. Er konnte stundenlang im Garten arbeiten, ohne dass seine Beine protestierten. Doch je deutlicher die Verjüngung wurde, desto stärker nagte ein Gefühl an ihm, das Unheimliche. Es war nicht nur ein Heilungsprozess, es war, als würde er sich von Tag zu Tag weiter von sich selbst entfernen. In der Küche notierte er eines Abends in sein Tagebuch. Tag 24. Spiegelbild zeigt deutliche Verjüngung. Haut straff, Haare vollständig zurückgekehrt, Körper wirkt kräftig, fühle mich wie in den 30ern, Angst wächst, Frage, wohin führt das? Er starrte auf die Zeilen, ehe er den Stift weglegte. Die Schrift war gleichmäßig, präzise, fast schöner als noch vor Wochen. Doch genau das ließ ihn erschauern. Es war, als ob nicht er selbst, sondern jemand anderes schrieb. Die Nächte wurden unruhig. Er lag wach, lauschte dem Ticken der Uhr, und jedes Geräusch im Haus schien lauter, eindringlicher. Manchmal meinte er, ein Flüstern zu hören, leise und kaum greifbar, wie das Wispern alter Stimmen. Doch wenn er das Licht einschaltete, war da nur Stille. Am folgenden Wochenende betrat er wieder das Badezimmer, zog sich das Hemd vom Leib und sah in den Spiegel. Der Mann, der ihm entgegenblickte, war kaum älter als 30. Die Wangenknochen markant, die Schultern gerade, der Körper schlank und kräftig. Martin griff nach dem Waschbecken, sein Herz schlug schneller. Er hatte Angst, dieses Gesicht irgendwann gar nicht mehr zu kennen. »Wer bist du?« flüsterte er seinem Spiegelbild zu. Es antwortete nicht, doch das Lächeln, das er selbst formte, wirkte fremd, beinahe spöttisch. Von diesem Tag an machte er täglich Fotos, morgens und abends, stets im gleichen Licht, stets aus derselben Position. Es wurde zu einem Ritual, das ihm Sicherheit geben sollte, doch je mehr Bilder er sammelte, desto deutlicher wurde das Unausweichliche. Er bewegte sich zurück durch die Zeit, wie ein Film, der rückwärts abgespielt wurde. Die Menschen um ihn herum bemerkten es ebenfalls. Eine Nachbarin, die er seit Jahren kannte, grüßte ihn auf der Straße und fragte verwirrt: »Entschuldigen Sie, sind Sie neu hier? Ich sehe Sie oft vor diesem Haus, aber ich dachte, es gehört einem älteren Mann.« Martin hatte gelächelt und eine ausweichende Antwort gemurmelt, doch innerlich kroch die Angst in ihm hoch wie kalter Nebel. Abends rief Daniel an. »Papa, ich habe nach dieser Studie gesucht. Ich finde kaum Informationen. Es gibt keine offiziellen Einträge, keine Veröffentlichung, keine unabhängigen Berichte. Bist du sicher, dass das sicher ist?« »Es wirkt«, erwiderte Martin. »Ich bin gesund. Ich habe keine Schmerzen mehr.« »Das ist nicht die Frage«, sagte Daniel. »Die Frage ist, was es mit dir macht. Du klingst anders.« Martin schwieg einen langen Moment. Dann antwortete er leise: »Vielleicht bin ich anders.« Als er das Telefon auflegte, blieb er lange still sitzen. Die Nacht war still, nur das Ticken der Uhr hallte durch das Haus. Es klang, als zählte sie rückwärts, Sekunde für Sekunde, Jahr um Jahr. Am nächsten Morgen sah Martin in den Spiegel. Und er konnte schwören, dass ihm ein junger Mann entgegenblickte, den er vor Jahrzehnten einmal gewesen war. doch in dessen Augen lag ein Ausdruck, der nicht zu ihm gehörte. Ein dunkles, fremdes Glitzern, als würde etwas Unbekanntes aus der Tiefe heraus zurücksehen. Daniel Keller kehrte am darauffolgenden Wochenende zurück. Er hatte den Wagen noch nicht abgestellt, da sah er schon seinen Vater auf der Veranda stehen. Martin winkte ihm zu, und Daniel spürte einen Schauer über den Rücken laufen. Es war nicht nur die Veränderung im Äußeren, es war die Art, wie sein Vater sich bewegte. Mit einer Leichtigkeit, die nicht zu einem Mann passte, der eigentlich 72 Jahre alt war. Als Daniel näher kam, stockte ihm der Atem. »Du siehst aus, als wärst du kaum älter als ich«, sagte er mit belegter Stimme. »Papa, das ist nicht mehr normal.« Martin lächelte, doch sein Blick war ausweichend. »Ich fühle mich gut, Daniel. Besser, als ich es mir je erträumt hätte. Keine Schmerzen, kein Insulin mehr, keine Müdigkeit. Ist es so schlimm, wenn ich wieder leben kann?« »Schlimm?« wiederholte Daniel und trat einen Schritt näher. »Papa, du siehst aus wie Mitte 30. Das ist kein Heilungsprozess mehr, das ist etwas anderes. Hast du schon mit einem normalen Arzt darüber gesprochen? Jemandem, der nicht zu dieser Firma gehört?« Martin verschränkte die Arme, als wolle er sich schützen. »Warum sollte ich? Die Forscher wissen, was sie tun. Ich bin Teil einer streng überwachten Studie.« Daniel schüttelte den Kopf. »Ich habe recherchiert. Diese Firma, Brookridge Clinical Research, existiert in keiner offiziellen Datenbank. Es gibt keinen Eintrag in den öffentlichen Studienregistern, keine Peer-Review-Veröffentlichungen, nichts. Es ist, als ob sie nur für dieses Projekt gegründet wurde. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Niemand scheint zu wissen, wer sie finanziert.« Einen Moment lang stand Martin still da. Die Worte seines Sohnes brannten sich in ihn. Dann zwang er ein Lächeln auf seine Lippen. »Vielleicht ist es privat finanziert. Viele neue Therapien starten so. Es muss nicht gleich eine Verschwörung sein.« Daniel lachte bitter auf. »Privat finanziert? Dann erklär mir, warum niemand erreichbar ist, außer dieser Frau Vogler. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren. Keine Rückmeldung. Nur automatische Antworten. So etwas ist nicht seriös, Papa.« Martin wandte sich ab und blickte in den Garten. Der Rasen wirkte grüner als sonst, die Luft frischer. Oder vielleicht waren es einfach seine neuen, geschärften Sinne, die ihm alles intensiver erscheinen ließen. Doch Daniels Worte gruben sich tiefer in ihn hinein, als er zugeben wollte. Beim Mittagessen herrschte eine angespannte Stille. Daniel sprach kaum. Und wenn, dann nur über Belangloses. Doch sein Blick wanderte immer wieder zu Martins Gesicht, als wolle er prüfen, ob es sich vor seinen Augen veränderte. Schließlich legte er das Besteck beiseite. »Papa, hör mir zu. Du weißt, dass ich mir Sorgen mache. Du wirkst gesund. Ja, aber das ist kein Segen. Du wirst zurückgedreht, Stück für Stück, und niemand weiß, wo das endet.« Martin hielt seinem Blick stand, doch in seinen Augen blitzte für einen kurzen Moment Unsicherheit auf. »Und wenn es gar kein Ende gibt?« fragte er leise. »Wenn ich so bleiben könnte? Stark, gesund, voller Energie? Ich habe Jahre verloren, Daniel. Vielleicht bekomme ich sie zurück.« »Oder du verlierst alles«, entgegnete Daniel. »Vielleicht brennst du einfach auf. Zellen können nicht unendlich geteilt werden, das weißt du. Du könntest in wenigen Monaten tot sein.« Die Worte trafen Martin wie ein Schlag, und doch sagte er nichts. Ein Teil von ihm klammerte sich verzweifelt an die neue Kraft, an den Traum von einem zweiten Leben. Ein anderer Teil aber spürte die drohende Dunkelheit hinter diesem Wunder. Als Daniel gegangen war, setzte sich Martin an seinen Schreibtisch und hörte sich eine seiner Sprachaufnahmen an. Seine Stimme klang mittlerweile so jung, dass er sie kaum erkannte. Sie war glatt, klar, frei von jeder Altersmüdigkeit. Doch sie war nicht mehr die seine. Er begann eine neue Aufnahme. Tag 28. Gewicht unverändert. Körperbau verändert, schlanker, muskulöser, Haut makellos, Stimme fremd. Erinnerungen klar, aber es fühlt sich an, als würde ich mich selbst verlieren. Daniel macht sich Sorgen. Vielleicht hat er recht. Er hielt inne, starrte auf das rote Aufnahmelicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr ich bin. Als ob etwas in mir Platz nimmt, etwas Jüngeres, Unbekanntes. Ich weiß nicht, ob es noch Martin Keller ist, der hier spricht. Er speicherte die Datei, lehnte sich zurück und lauschte der Stille im Haus. Sie war drückend, beinahe lebendig. Später, in der Nacht, erwachte er schweißgebadet. Er hatte geträumt, er stünde wieder im Badezimmer, doch im Spiegel blickte ihn kein jüngerer Martin an, sondern ein völlig fremdes Gesicht. Eines, das er nie zuvor gesehen hatte. Es hatte seine Züge, ja, doch etwas Dunkles, Unmenschliches lag darin. Ein Blick, der ihn frösteln ließ. Er ging ins Bad, drehte das Licht an und zwang sich, in den Spiegel zu sehen. Dort war er. Jung, kräftig. Ein Mann Anfang 30. Doch in seinen Augen blitzte für einen Sekundenbruchteil etwas auf, das ihn erschreckte. Ein Glitzern, das nicht zu ihm gehörte. Er schaltete das Licht wieder aus, doch der Gedanke ließ ihn nicht los. Vielleicht war das kein Geschenk, sondern der Anfang von etwas, das er nicht kontrollieren konnte. Die dritte Woche der Behandlung markierte einen Wendepunkt. Martin Keller war nicht länger ein Mann, der nur etwas jünger wirkte. Er war jemand anderes geworden. Der Spiegel im Badezimmer offenbarte kein Gesicht, das an einen 70-Jährigen erinnerte, nicht einmal an einen 50-Jährigen. Vielmehr blickte ihm ein Mann entgegen, der höchstens 30 Jahre alt war. Seine Haut war glatt, sein Haar dicht und braun, die Schultern breit und kräftig. Doch so sehr er sich auch bemühte, er konnte sich nicht mit diesem Spiegelbild identifizieren. Anfangs hatte er noch versucht, die Verwandlung als Wunder zu begreifen, doch die Geschwindigkeit, mit der sein Körper sich veränderte, machte ihn zunehmend nervös. Täglich dokumentierte er in Fotos die Verwandlung. Es war, als spule jemand sein Leben rückwärts ab, unaufhaltsam, Sekunde für Sekunde. Seine Aufzeichnungen klangen immer verzweifelter. Tag 31. Körper wirkt wie Anfang 30. Muskelkraft enorm. Hautbild ohne Makel, Stimme jugendlich, Erinnerungen noch vollständig, aber ich fühle mich fremd. Fremd in meinem eigenen Körper. Doch neben all der körperlichen Veränderung traten neue, beunruhigende Symptome auf. Eines Morgens stand er in der Küche, hatte die Kaffeemaschine vor sich, doch er konnte sich nicht erinnern, wie sie zu bedienen war. Er starrte minutenlang auf die Knöpfe, bis es ihm plötzlich wieder einfiel. Es war nur ein kurzer Moment, ein winziger Aussetzer, doch er erschreckte ihn zutiefst. In den folgenden Tagen häuften sich solche Episoden. Einmal stand er im Flur und konnte sich nicht erinnern, warum er überhaupt dorthin gegangen war. Ein anderes Mal fiel ihm der Name eines Nachbarn nicht ein, den er seit über 10 Jahren kannte. Er begann, statt Notizen immer häufiger Sprachaufnahmen zu machen. Tag 33. Ich vergesse Kleinigkeiten. Rezepte, Namen, manchmal ein Wort, das ich seit Jahren benutze. Es kommt zurück, ja, aber der Moment der Leere ist furchtbar. Als ob jemand einen Teil von mir löscht. Sein Sohn Daniel bemerkte die Veränderungen sofort, als er wieder zu Besuch kam. Martin öffnete die Tür und Daniel erstarrte. »Mein Gott, Papa, du siehst jetzt aus wie ein Student. Dein Gesicht, deine Haltung, das bist nicht mehr du.« Martin zwang sich zu einem Lächeln. »Es ist immer noch mein Körper, Daniel.« »Dein Körper vielleicht, aber nicht mehr dein Leben«, entgegnete Daniel scharf. »Ich habe gesehen, was diese Firma verschweigt.« Sie haben keine offiziellen Genehmigungen, keine Studienfreigabe, nichts. Ich habe beim Bundesinstitut für Arzneimittel nachgefragt. Es gibt keinen registrierten Versuch mit diesem Namen. Vielleicht ist es privat, murmelte Martin. Privat? Daniels Stimme überschlug sich fast. Papa, Sie benutzen dich als Versuchskaninchen. Niemand weiß, was dieses Mittel anrichtet. Du wirst jünger, ja, aber das ist kein Heilungsprozess, das ist eine Umkehrung und kein Mensch weiß, wo sie endet. Martin schwieg, starrte zu Boden. Seine Hände zitterten leicht, nicht aus Alter, sondern aus einer merkwürdigen inneren Spannung. Schließlich hob er den Blick. Vielleicht will ich es wissen, Daniel. Vielleicht ist es das Risiko wert. Ich habe deine Mutter sterben sehen. Langsam, ohne Hoffnung. Ich will nicht so enden. Aber was, wenn du noch Schlimmeres erlebst? Fragte Daniel leise. Was, wenn du dich selbst verlierst? Die Frage hing wie ein schwerer Schatten zwischen ihnen. Noch in derselben Nacht nahm Martin eine weitere Aufnahme auf. Seine Stimme klang ungewöhnlich hoch, jugendlich, fast fremd. Tag 35. Ich habe Angst. Ich habe heute beim Zähneputzen meinen eigenen Namen vergessen. Nur für Sekunden, aber es war weg. Danach kam er zurück. Doch in diesem Moment war ich niemand. Er hörte sich die Aufnahme mehrfach an, bis er den Klang seiner eigenen Stimme kaum mehr ertrug. Es war nicht die Stimme eines Mannes in seinen 70ern. Es war die Stimme eines Fremden. Jung, glatt, voller Energie und doch leer. Zunehmend bemerkte er auch körperliche Schmerzen. Nicht die bekannten Altersbeschwerden, sondern etwas Neues. Ein Ziehen in den Knochen. Ein Druck in den Gelenken, als ob sein Körper von innen neu geformt würde. An manchen Tagen fühlte er sich, als schrumpften seine Glieder, als werde er enger zusammengedrückt. Im Spiegel sah er zwar die jugendliche Gestalt, doch innerlich schien sein Körper unter Qualen zu stehen. Besonders nachts quälten ihn Krämpfe, die ihn schweißgebadet erwachen ließen. Eines Abends rief er wieder bei Dr. Lena Vogler an. »Ich muss wissen, wie man das stoppt«, sagte er mit belegter Stimme. Am anderen Ende herrschte Schweigen, dann ein zögerndes Einatmen. »Herr Keller, wir wissen es nicht.« »Dann bin ich verloren?«, fragte er bitter. »Ihre Ergebnisse sind außergewöhnlich, aber wir betreten unbekanntes Terrain. Wir beobachten.«
»Beobachten?«,
schrie Martin ins Telefon. »Ich bin kein Tier im Labor.« Ich verschwinde, und Sie beobachten? Doch die Leitung brach ab, und als er zurückrief, ging niemand mehr ans Telefon. Er legte das Handy zur Seite, schloss die Augen und spürte die tickende Uhr im Wohnzimmer. Sie schlug jede Sekunde lauter, unerbittlicher, als würde sie rückwärts zählen. Und er wusste, er konnte die Richtung nicht mehr ändern. Die Tage nach dem Telefonat mit Dr. Lena Vogler waren für Martin Keller von einer neuen Art der Angst erfüllt. Die körperlichen Veränderungen hatten ihn anfangs fasziniert, dann verunsichert, doch nun begann etwas, das ihn weitaus mehr erschütterte. Sein Geist zeigte Risse. Am Morgen des 37. Tages setzte er sich an den Küchentisch, um wie gewohnt sein Tagebuch zu führen. Er nahm den Stift in die Hand, beugte sich über die leeren Seiten und konnte sich nicht erinnern, welchen Tag er notieren wollte. Es dauerte Minuten, bis er das Datum mühsam zusammensuchte. Seine Handschrift, sonst gleichmäßig, war fahrig und zittrig. Als er die Zeilen später las, stellte er fest, dass er dieselben Worte bereits am Vortag geschrieben hatte. »Tag 37«, las er halblaut. »Habe Namen vergessen. Gedanken doppelt aufgeschrieben.« Er schüttelte den Kopf, als ob er den Nebel vertreiben könnte. Doch er blieb. Als Daniel an diesem Abend vorbeikam, fand er seinen Vater in einer merkwürdigen Haltung am Schreibtisch. Martin starrte auf das Papier, der Stift lag ungenutzt neben ihm. »Papa?«, fragte Daniel vorsichtig. Martin hob langsam den Blick. Seine Augen waren klar, aber sein Ausdruck wirkte verstört. »Ich wollte schreiben, aber die Wörter sind weg. Sie waren da und dann... nichts.« Daniel legte eine Hand auf seine Schulter. »Es passiert also schon.« »Was meinst du?« »Dein Kopf. Nicht nur dein Körper wird zurückgedreht, dein Verstand auch.« Martin schüttelte den Kopf, fast trotzig. Nein, ich erinnere mich noch an dich, an deine Mutter, an unser Haus, an... Er stockte. Der Name seiner Frau wollte ihm nicht einfallen. Er sah Daniel verzweifelt an, die Lippen bebend. »Mama hieß Clara«, sagte Daniel leise. Martin schloss die Augen und nickte. »Clara, ja, wie konnte ich das vergessen?« Er schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ich will nicht verschwinden, Daniel, ich will nicht!« Die nächsten Tage bestätigten die schlimmsten Befürchtungen. Martins Sprache wurde brüchiger. Er suchte nach einfachen Worten, blieb mitten im Satz hängen. Einmal stand er vor dem Kühlschrank und wusste nicht mehr, was er eigentlich holen wollte. Ein anderes Mal fragte er Daniel, wie man die Kaffeemaschine einschaltet, obwohl er sie seit 20 Jahren bediente. Seine Einträge wurden immer kürzer, statt langer Sätze schrieb er nun einfache Stichworte. Haut glatt, Schmerzen in Knochen, Wörter weg, Angst. Daniel übernahm mehr und mehr Verantwortung. Er begann, dauerhaft im Haus zu bleiben, aus Angst, seinen Vater allein zu lassen. Er machte Einkäufe, kochte Mahlzeiten, räumte auf. Martin hingegen zog sich zurück, blieb oft im Wohnzimmer und starrte auf alte Fotos. Eines Abends fand Daniel ihn dort, wie er ein Bild in den Händen hielt. Es zeigte Martin, Clara und Daniel als Kind im Urlaub am Meer. Martins Augen waren feucht. Das war, begann er und stockte. Das war wie am Strand von Rügen, half Daniel. Martin nickte langsam, als ob der Name weit entfernt durch Nebel zu ihm drang. Ja, Rügen. Du darfst nicht aufgeben, Papa, sagte Daniel und kniete sich neben ihn. Ich weiß nicht, wie weit das geht, aber ich bin hier. Ich bleibe bei dir. Martin sah ihn lange an. Ein Ausdruck von Dankbarkeit und Verzweiflung lag in seinen Zügen. Du bist mein Sohn. Ja, das bin ich. Du musst dich erinnern, wenn ich es nicht mehr kann. Diese Worte schnitten Daniel ins Herz. Die körperlichen Veränderungen gingen unterdessen weiter. Martins Gesicht wirkte inzwischen wie das eines Mannes Anfang 20. Seine Haut war glatt, seine Muskeln straff, doch die Schmerzen in seinen Knochen nahmen zu. Nachts hörte Daniel ihn oft stöhnen, als würde sein Körper von innen zusammengedrückt. Und mit jeder Nacht schien auch Martins Geist weiter zu zerfallen. Am 42. Tag nahm er eine letzte Sprachaufnahme auf. Seine Stimme klang höher, dünner, brüchig. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin Martin, glaube ich. Ich habe einen Sohn, Daniel. Ich liebe ihn. Ich will ihn nicht vergessen. Bitte, bitte. Dann brach die Aufnahme ab. Daniel hörte sie sich später an, allein in der Dunkelheit, und spürte, wie sich eine eisige Hand um sein Herz legte. Sein Vater war noch da, aber Stück für Stück glitt er ihm davon. In dieser Nacht, während Martin im Sessel schlief, setzte sich Daniel mit dem Tagebuch an den Tisch. Mit schweren Händen schrieb er hinein: Tag 42. Mein Vater verliert Sprache und Erinnerung. Sein Körper ist jung, aber sein Geist zerfällt. Ich weiß nicht, wie lange er noch er selbst ist. Ich habe Angst, dass ich ihn bald nicht mehr erkenne. Er legte den Stift weg, schloss das Buch und blickte zu dem schlafenden Mann im Sessel. Ein Mann, der äußerlich so jung war wie er selbst, doch innerlich dabei war, zu verschwinden. Und während der Wind draußen durch die Bäume fuhr, hatte Daniel das Gefühl, dass die Zeit selbst im Haus rückwärts lief und niemand sie aufhalten konnte. Die Zeit floss nun wie ein unaufhaltsamer Strom, der Martin Keller fortspülte. Sein Körper sah nicht länger aus wie der eines jungen Mannes, sondern hatte die Züge eines Heranwachsenden angenommen. Die breiten Schultern waren schmaler geworden, die Gesichtszüge weicher, beinahe kindlich. Wenn er vor dem Spiegel stand, blickte ihn ein Fremder an, ein Junge von vielleicht 12 oder 13 Jahren, und doch wusste er, dass dieser Junge er selbst war. Daniel Keller beobachtete die Veränderung mit wachsender Verzweiflung. Er war nun dauerhaft im Haus, schlief im Gästezimmer im Erdgeschoss, weil er fürchtete, sein Vater könnte nachts stürzen oder in geistiger Verwirrung das Haus verlassen. Martin war nicht mehr der Vater, den er gekannt hatte. Er vergaß Dinge, die ihm einst selbstverständlich gewesen waren. Oft suchte er nach einfachen Wörtern, stockte mitten im Satz oder brach das Reden ganz ab. Eines Morgens fand Daniel ihn in der Küche. Martin saß am Tisch, ein Glas Milch vor sich und hielt den Strohhalm verkehrt herum. Er schob das Plastikende in das Glas und versuchte zu trinken, doch die Flüssigkeit floss nicht. Ungläubig starrte er auf das Glas, als hätte es ihn verraten.
»Papa?«, fragte Daniel behutsam.
Martin blickte hoch, seine Augen groß und verwirrt. »Es geht nicht«, murmelte er. Daniel nahm den Strohhalm, drehte ihn um und steckte das richtige Ende hinein. »So, probier es jetzt.« Martin nippte daran und als die Milch durch den Halm stieg, hellte sich sein Gesicht auf. Er lächelte, beinahe kindlich. »Ah, ja.« Daniel zwang sich zu einem Lächeln, doch in seinem Inneren spannte sich alles an. Die Einträge im Tagebuch führte längst nicht mehr Martin, sondern Daniel. Martins Schrift war unleserlich geworden, seine Worte verloren. Stattdessen kritzelte er seltsame kleine Zeichnungen auf die Seiten, Strichmännchen, Häuser, einfache Formen. Einmal schrieb er: »Ich bin klein, ich war groß, jetzt klein, ich mag blau.« Daniel schrieb dazu: »Tag 47. Mein Vater kann kaum noch vollständige Sätze bilden. Sein Körper entspricht dem eines Kindes. Sprache und Gedächtnis zerfallen weiter. Ich übernehme die Dokumentation.« Die Rückentwicklung verlief gnadenlos. Martin verlor innerhalb weniger Tage weitere Fähigkeiten. Er konnte Knöpfe nicht mehr schließen, verstand nicht, wie Schuhe gebunden werden und verwechselte Messer und Gabel. Daniel kaufte ihm Kinderkleidung, weil die alten Hemden und Hosen zu groß wurden. Er wusch kleine Pullover und faltete winzige Hosen, während in seinem Herzen eine lähmende Traurigkeit wuchs. An einem Abend saßen sie zusammen im Wohnzimmer. Martin lag zusammengerollt auf der Couch, eingehüllt in eine Decke, während ein alter Zeichentrickfilm im Fernsehen lief. Er lachte über die simplen Szenen eines Hundes, der seinem eigenen Schwanz nachjagte. »Erinnerst du dich daran, dass du mir das früher gezeigt hast?«, fragte Daniel leise. Martin sah ihn verwirrt an, dann lachte er nur wieder, ohne zu antworten. Später, als der Fernseher ausgeschaltet war, setzte er sich neben seinen Vater und hielt das Tagebuch in den Händen. »Willst du, dass ich dir vorlese, was du geschrieben hast?«, fragte er. Martin nickte. Aber als Daniel die ersten Zeilen las, begann er leise zu weinen.
»Das war ich?«, fragte er mit zitternder Stimme. »Ja, Papa, das warst du.«
Martin legte den Kopf gegen die Schulter seines Sohnes.
»Ich will nicht weg.«
Daniel schluckte schwer.
»Ich lasse dich nicht allein. Ich bin da. Immer.«
Die Nächte wurden schwieriger. Martin wachte oft auf, weinte oder rief nach Clara, seiner verstorbenen Frau, als sei sie im Nebenzimmer. Manchmal suchte er nach Daniel, doch seine Stimme klang dann wie die eines Kindes, das Angst vor der Dunkelheit hat. Der körperliche Verfall ging unaufhörlich weiter. Martins Zähne fielen einer nach dem anderen aus. Daniel sammelte sie in einer kleinen Schale, unfähig, sie wegzuwerfen. Sein Vater konnte nur noch Brei oder Suppe essen, und Daniel fütterte ihn mit einem kleinen Löffel, wie man es bei einem Kind tut.
»Langsam, Papa, nicht zu hastig«, murmelte er, während er ihm den Löffel an die Lippen führte.
Martin schluckte, lächelte schwach und sagte mit brüchiger Stimme:
»Du bist der beste Papa.«
Daniel hielt inne, Tränen in den Augen. Er drückte die Hand seines Vaters und flüsterte:
»Nein, Papa, du bist es.«
Doch Martin verstand die Worte nicht mehr. Er lachte nur leise, als wäre alles ein Spiel.
Am Abend schrieb Daniel in das Tagebuch: Tag 50. Mein Vater ist nun wie ein Kind. Sprache kaum vorhanden, Motorik schwach. Ich füttere ihn, kleide ihn, lese ihm vor. Er verwechselt mich mit seinem eigenen Vater. Die Rollen haben sich endgültig vertauscht. Ich bin nun der Vater meines eigenen Vaters. Er legte den Stift zur Seite und sah hinüber zu Martin, der friedlich unter der Decke schlief, sein Gesicht weich und unschuldig. Daniel wusste, dass der nächste Schritt unausweichlich war. Noch kleiner, noch jünger, bis vielleicht nichts mehr übrig blieb. Und in der Stille des Hauses hörte er wieder das Ticken der Uhr. Es war kein gleichmäßiges Ticken mehr. Es klang, als zähle sie nicht die Zeit, sondern die Jahre. Jahr für Jahr zurück, tiefer und tiefer in eine Vergangenheit, die kein Mensch je wieder erreichen sollte. Die Verwandlung beschleunigte sich nun so stark, dass Daniel Keller kaum Schritt halten konnte. Sein Vater war nicht mehr der Mann, den er gekannt hatte, nicht einmal mehr das Kind, das noch wenige Tage zuvor in der Decke gelacht hatte. Martins Körper schien jeden Morgen kleiner, weicher und fragiler zu sein, als würde er im Zeitraffer durch die Jahre zurückfallen. Am 54. Tag fand Daniel ihn im Bett liegend, kaum größer als ein Kind im Grundschulalter. Seine Glieder waren dünn, die Gelenke wirkten wie unterentwickelt. Martins Stimme war hoch und unsicher, seine Sätze brüchig und kindlich. Ich hab kalt, murmelte er. Daniel zog ihm eine dicke Decke über und setzte sich an sein Bett. Ich bin hier, Papa. Bleibst du? Fragte Martin, und in seiner Stimme lag die Angst eines Kindes, das fürchtete, allein gelassen zu werden. Ja, ich bleibe. Immer. Diese Worte wurden zu Daniels ständiger Antwort. Er wusste, dass er sie unzählige Male wiederholen würde, bis sein Vater sie nicht mehr verstand. In den folgenden Tagen konnte Martin kaum noch laufen. Seine Beine waren zu schwach, seine Koordination zu schlecht. Daniel trug ihn oft durch das Haus, so leicht wie ein Kind von kaum 30 Kilogramm. Er fütterte ihn mit weicher Nahrung, Brei und Suppen, die er vorsichtig mit einem kleinen Löffel an seine Lippen führte. Lecker, sagte Martin einmal, nachdem er einen Löffel Brei geschluckt hatte. Seine Augen leuchteten für einen kurzen Moment auf, wie die eines Kindes, das zum ersten Mal etwas Süßes probiert. Doch diese Momente wurden seltener. Immer häufiger starrte er nur leer vor sich hin, als ob sein Geist bereits nicht mehr fähig war, die Welt zu ordnen. Daniel führte das Tagebuch nun vollständig allein. Er schrieb mit nüchterner Hand, auch wenn sein Herz dabei blutete. Tag 56. Körperliche Regression beschleunigt sich. Papa entspricht etwa einem Kind von 7 Jahren. Sprache bricht zusammen, motorische Fähigkeiten fast vollständig verloren. Er erkennt mich noch, doch verwechselt mich manchmal mit seiner Mutter oder mit seinem eigenen Vater. Sein Ich zerfällt. Die Nächte waren am schlimmsten. Martin wachte schreiend auf, nicht vor Schmerzen, sondern vor Verwirrung. Er klammerte sich an Daniel und weinte, als wüsste er selbst nicht, warum. Daniel hielt ihn fest, wie man ein verängstigtes Kind hält, und flüsterte beruhigend: Alles ist gut. Ich bin hier. Du bist nicht allein. Am 59. Tag verlor Martin endgültig die Fähigkeit, zusammenhängend zu sprechen. Die Wörter wurden zu Silben, dann zu Lauten. Daniel versuchte, mit ihm über Bilder zu kommunizieren. Alte Fotos von Clara, von ihm selbst als Kind, vom Haus. Martin starrte die Bilder an, lächelte manchmal, doch ob er sie erkannte, war unklar. Eines Abends deutete er aus dem Fenster und sagte ein einziges Wort: Auto. Es war das letzte verständliche Wort, das er sprach. Am 61. Tag war sein Körper kaum noch größer als der eines Vorschulkindes. Seine Züge hatten etwas Unwirkliches, als wäre er nicht mehr Teil der Gegenwart, sondern eine verzerrte Erinnerung. Seine Haut war dünn und durchsichtig, seine Bewegungen fahrig und unsicher. Daniel zog ihm Kinderkleidung an, winzige Hemden und Hosen mit Klettverschluss. Du bist mein kleiner Junge«, flüsterte er, während er die Kleidung richtete. Martin lächelte schwach, verstand die Worte nicht mehr und klatschte nur in die Hände, als Daniel ihm einen warmen Kakao brachte. Doch selbst solche einfachen Gesten verblassten. Am 64. Tag konnte er kaum noch selbstständig essen. Daniel fütterte ihn mit einer kleinen Spritze, tropfenweise, damit er nicht verschluckte. Seine Hände waren zu klein, zu schwach, um selbst einen Löffel zu halten. Die Einträge im Tagebuch wurden düsterer. Tag 64. Papa ist nicht mehr er selbst. Er erkennt mich nicht mehr. Sprache verschwunden. Körpergröße entspricht einem Kleinkind. Ich habe Angst, dass er morgen noch kleiner sein wird. Und genau das geschah. Am 66. Tag war Martin kaum größer als ein Säugling. Daniel legte ihn in ein kleines Kinderbett, das er im Gästezimmer aufgebaut hatte. Er wickelte ihn, wiegte ihn in den Armen, fütterte ihn mit warmer Milch aus einer Flasche. »Du bist sicher, Papa«, flüsterte er, während er ihn behutsam an seine Brust drückte. »Du bist geliebt.« Martin öffnete die Augen und sah ihn an. Für den Bruchteil einer Sekunde lag Klarheit darin, ein Schimmer von Erkenntnis. Dann schloss er sie wieder und schlief. Daniel blieb lange sitzen, lauschte dem flachen Atem und spürte, wie die Uhr im Haus weitertickte, doch sie zählte nicht mehr die Sekunden. Sie zählte Jahre zurück, tiefer und tiefer in eine Vergangenheit, die kein Mensch hätte erleben dürfen. Und Daniel wusste, dass die letzte Phase noch nicht erreicht war. Am 70. Tag nach Beginn der Behandlung lag Martin Keller nicht mehr in seinem Bett wie ein alter Mann, nicht einmal mehr wie ein Kind. Er war so klein geworden, dass Daniel ihn in einer Hand tragen konnte. Sein Körper wirkte kaum noch menschlich, die Haut war durchsichtig, die Knochen fragil wie Glas. Daniel hatte ihn in weiche Mulltücher gehüllt, weil selbst der Druck von Kleidung zu viel für ihn schien. Die Atemzüge seines Vaters waren flach, kaum wahrnehmbar. Daniel beugte sich oft dicht über ihn, hielt das winzige Wesen an sein Ohr und lauschte, ob überhaupt noch ein Hauch von Leben darin steckte. Und jedes Mal hörte er etwas. Ein leises, zittriges Flattern, wie das Flügelschlagen eines Insekts. In den Nächten saß Daniel am Kinderbett und sprach leise, auch wenn er wusste, dass sein Vater ihn nicht mehr verstand. »Du bist nicht allein, Papa. Ich bin hier. Ich habe dich nicht aufgegeben.« Am 72. Tag nahm Daniel ihn in die Hände und erschrak über das Gewicht. Es war fast nichts mehr, vielleicht nur wenige hundert Gramm. Sein Vater wirkte wie ein Neugeborenes, doch selbst dieses Bild schien schon zu weit. Das Gesicht war rund, unfertig, die Augen geschlossen, die Finger winzige Knospen. »Das kann nicht weitergehen«, murmelte Daniel, mehr zu sich selbst als zu dem Wesen in seinen Händen. »Es gibt eine Grenze. Es muss eine Grenze geben.« Doch die Grenze schien nicht zu existieren. Am 73. Tag nahm Daniel eine letzte Videoaufnahme auf. Er setzte sich ins Wohnzimmer, die Kamera vor sich und hielt das winzige Bündel in den Armen. Seine Stimme zitterte, doch er sprach deutlich: »Mein Name ist Daniel Keller. Dies ist mein Vater, Martin Keller. Er nahm an einer Studie teil, die sein Leben retten sollte. Stattdessen sehen Sie selbst.« Er hob vorsichtig das Tuch an, damit die Kamera den kaum erkennbaren Körper zeigte. »Er ist immer weiter zurückgegangen. Vom alten Mann zum Kind, vom Kind zum Säugling und jetzt? Ich weiß nicht einmal, wie ich das beschreiben soll. Er lebt noch, aber er ist nicht mehr mein Vater.« Er stoppte die Aufnahme, speicherte sie auf mehreren Datenträgern und legte diese in den Safe zusammen mit dem Tagebuch. In der Nacht des 74. Tages geschah es. Daniel saß am Bett, das Licht war gedämpft, als Martin plötzlich die Augen öffnete. Nur für einen Augenblick. Sie waren trüb, winzig, doch in diesem Moment schien Klarheit darin aufzublitzen. Daniel hielt den Atem an. Papa«, flüsterte er.
Die winzige Hand hob sich, als wolle sie etwas greifen. Zwischen den durchscheinenden Lidern sammelte sich eine einzelne Träne und rann über die Wange. Dann schloss Martin die Augen wieder.
»Ich liebe dich, Papa«,
sagte Daniel mit tränenerstickter Stimme. »Du hast es geschafft. Du bist nicht vergessen.« Die Atemzüge wurden langsamer, schwächer. Daniel blieb die ganze Nacht an seiner Seite, wiegte das kleine Bündel in seinen Armen, sang leise Lieder, die seine Mutter früher gesungen hatte. Am Morgen des 75. Tages war es still. Kein Flattern, kein Atem, kein Gewicht. Daniel öffnete das Tuch und fand es leer. Nichts war zurückgeblieben. Kein Körper, keine Asche, kein Blut, nicht einmal Staub. Nur das leere Mulltuch lag da, sauber und unberührt. Daniel suchte verzweifelt, tastete das Bett ab, den Boden, selbst die Ritzen zwischen den Dielen. Doch da war nichts. Sein Vater war verschwunden, als hätte er nie existiert. Er setzte sich auf den Boden, das Gesicht in den Händen vergraben.
»Nein«, flüsterte er, »du warst hier. Du warst echt.«
Nach Stunden, in denen er nur das Ticken der Uhr hörte, raffte er sich auf. Er nahm das Tagebuch, schlug die letzte Seite auf und schrieb mit fester Hand: »Letzter Eintrag. Es gibt keinen Körper mehr. Mein Vater ist verschwunden, als hätte er nie existiert. Aber er war hier. Er war Martin Keller. Er war mein Vater. Und ich habe ihn geliebt.« Er legte den Stift weg, schloss das Buch und bewahrte es im Safe auf. Dann setzte er sich ans Fenster und starrte hinaus. Der Wind rüttelte an den Bäumen, irgendwo knackte ein Ast. Und in diesem Laut, so bildete er sich ein, hörte er ein Flüstern. Eine Stimme, weit entfernt, brüchig, aber vertraut. »Daniel«. Er hielt den Atem an, doch der Laut verging wie ein Hauch. Von diesem Tag an wusste Daniel, dass er nie Gewissheit haben würde, ob sein Vater gestorben war oder ob er in eine andere Form, eine andere Dimension hinübergegangen war. Niemand konnte es sagen. Doch er wusste eines: Manche Fehler der Wissenschaft töten nicht. Sie machen einen ungeschehen. Und während die Uhr weiter tickte, schwor er sich, dass er die Geschichte seines Vaters nie verstummen lassen würde.